Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Ihr wart gerade unterwegs in Montreal gewesen und du bist zurückgekommen und hast uns ein bisschen was mitgebracht. Aber erzähl doch mal, wie es in Montreal war.
Es war ganz schön, aber es war, wir konnten gar nicht so viel rausgehen. Wir waren so, die ganze Stadt war überschattet von diesem Brand, den ihr wahrscheinlich auch hier mitbekommen habt, wo in den Nachrichten. Und wir hatten echt so eine smogartige Wolke jeden Morgen. Und das konntest du echt tatsächlich riechen, wenn du aus dem Hotel Richtung Kongress gegangen bist und auch so komisch schmecken, muss ich dir sagen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte das im Internet gesehen, als ich auf der Seite der Tagesschau war. Und Montreal war zu diesem Zeitpunkt die ungesündeste Stadt in auf der Welt, nicht in Deutschland.
Nee. Oh ja. Gott, und da waren wir. Und naja gut, aber da kann ich zu meiner, wie gesagt, ich war ja viel mehr in den Innenräumen als draußen, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben uns irgendwie nur 2-3 Mal, sind wir kurz von Location zu der nächsten Location. Also da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich viel Zeit auf dem Kongress verbracht habe.
Wahrscheinlich in einem schön klimatisierten Gebäude.
Das war ich, das kann ich dir sagen. Es war sehr kühl, wie immer in diesen Kongressen, wo es runtergekühlt worden ist, auf mindestens, ich weiß gar nicht, 17, 18 Grad und du letzten Endes draußen sehr schwül und drin musstest du immer dafür sorgen, dass du irgendwie warm eingepackt warst.
Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Kongress. Das war ja auch wieder ein Weltkongress, genau. Aber diesmal eine andere Organisation.
Genau, das war die International Society of Hemostasis and Thrombosis, also ISTH. Das heißt, da geht es nicht nur hauptsächlich um die Patienten mit Hämophilie und Blutungsneigung, sondern auch um Patienten um Thromboseneigung. Und manchmal haben wir nicht so viel Glück, wenn wir viel über Blutungsneigung oder Hämophilie erfahren wollen auf diesem Kongress, dann ist das oft sehr überladen mit den anderen Themen der Thromboseneigung. Aber ich muss dir sagen, dieses Mal hatten wir viel Möglichkeiten, uns auch mit den anderen Themen der Blutungsneigung tatsächlich auseinandersetzen zu können.
Das heißt, da gab es wieder Input aus allen Ländern der Welt, aus Asien, aus amerikanischen, südamerikanischen Ländern, nordamerikanischen
Japan,
Ländern.
Überall letzten Endes. Ja. Und es ist immer sehr schön, ich liebe ja die Poster-Sessions, also den Poster-Saal, da morgens reinzuschlendern, wenn da noch nicht so viele Leute sind. Am Abend findet ja immer die Poster-Sessions statt, da ist es ja immer sehr voll und da stehen sich alle Leute mehr oder weniger so in Grüppchen um das Poster herum, aber morgens kannst du dich wirklich ganz in aller Ruhe jedem Poster widmen und kannst gucken, Mensch, könnte das interessant sein oder nicht. Und da habe ich einfach mal geguckt und geschaut und habe uns mal eine Auswahl von Postern mal mitgebracht, die für uns auch, für unsere beider Tätigkeit noch interessant sein könnten, glaube ich.
Ja, dann fang doch mal mit dem ersten Poster an.
Das ist eine... Also es ging ja, vielleicht nochmal einen Gang zurück, wir haben ja verschiedenartigste Produkte auf dem Markt, um die Hämophilie zu behandeln. Standard Half-Life-Produkt, das heißt das Standard Faktor 8-Produkt, wir haben langwirksame Produkte von Faktor 8 und Faktor 9, aber mittlerweile gibt es ja auch ein Produkt, was diesen Faktor 8 künstlich ersetzt. Also es ist kein Faktor 8, aber in der Gerinnung symbolisiert, das haben wir auch bei einem der letzten Podcasts auch erwähnt, das Emicizumab, das Hemlibra, was auch mehr und mehr zum Einsatz kommt. Was ganz schön ist, wenn wir wissen, dass die Zulassung erst für Patienten ohne einen Antikörper hier bei uns in Deutschland 22 gewesen, also Ende 22, muss man sagen, haben wir es ja noch nicht lange auf dem Markt für Patienten ohne Hemmkörper, muss man sagen. Umso spannender war es, ich glaube, es war in anderen Ländern viel, viel früher in der Zulassung drin. Und da zu schauen, wie andere mit dem Emicizumab tatsächlich umgehen. Das heißt, sie haben sich ganz viele Leute mal Gedanken dazu gemacht, zu schauen, was passiert denn, wenn man körperlich aktiv ist und auch viele Sportarten durchführt und schaut mit der Gabe von Emicizumab. Und da habe ich mal jetzt ein Poster mir rausgegriffen. Das ist, unterstützt wurde dieses Poster von der Firma, die das Emicizumab auch tatsächlich auch herstellt.
Das sieht also man tatsächlich auch an dem Design, ne? Das,
ja,
ne?
Ist sehr schon professionell, ne?
Sehr professionell, sehr firmengetriggert.
Roche und Chugai, muss man sagen. Und die haben mal geguckt, was für einen Zusammenhang gibt es zwischen der Aktivität und den Blutungsepisoden mit Patienten mit Hämophilie, die Emicizumab tatsächlich bekommen haben. Und interessant, es sind insgesamt 129 Patienten, die eine schwere oder auch eine mittelschwere Hämophilie A haben. Und die sind eingeschlossen worden von, der Cut-off war 31. Mai 22.
Wann war das nochmal für alle zugänglich?
Hier in Deutschland Ende 22.
Das ist Wahnsinn, ne? Das kommt uns schon so alltäglich und bekannt vor. Und das ist gar nicht so lange her, ne?
Ja.
Also irgendwas habe ich da falsch aufgenommen.
Ja, aber interessant, weil ich glaube auch, dass so ein Präparat ist, was auch revolutionär ist, muss man einfach mal sagen. Ne? Das, so. Und diese 129 Patienten sind aufgeteilt worden in bestimmte Altersgruppen. Und dann haben sie eben unter Zweijährige, waren 17 Patienten, zwischen 2 und 5, 8 Patienten, zwischen 6 und 17, 21. Interessant ist, kommt die nächste Gruppe zwischen 18 und 65 Jahren. Da haben sie 76. Und ich
große
bin ja
Spanne.
Der Meinung, große Altersspanne.
Ja.
Also da weiß man gar nicht so richtig, ob das eher Patienten sind, die eher 30-Jährige sind oder ob das eher Patienten Richtung 40, 50, 60, weil über 65 haben sie nur 7 Patienten, auch sehr interessant. Nochmal zu dem Schweregrad, die meisten waren schwere Patienten mit 108 Patienten, 21 mit mittelschwer. Und ich glaube, das war schon mal alles. Ach nee, interessant noch, vor der Umstellung auf Emicizumab waren die meisten Patienten auf eine Prophylaxe mit 92 Patienten und die unter On-Demand, also die Bedarfstherapie bekommen, sind 30 Patienten. Was auch noch mal ganz wichtig ist, dass es einige Patienten gibt, die bereits ein vorgeschädigtes Gelenk haben. Das waren 23 Patienten, also insgesamt 17%. Was aber interessant ist, nochmal rauszustellen, die unter Zweijährigen und 2- bis 5-Jährigen, die haben sie ja mit eingeschlossen in die 129, aber wenn man dann jetzt weiter in die Auswertung reinschaut, sieht man hier, dass sie die anderen Patienten rausgenommen haben. Sie haben sich nur die 100 Patienten angeguckt, die über 6 Jahre alt sind. Und rausgeschaut, die tatsächlich körperlich aktiv sein können. Und 71% von diesen 100 Patienten haben dann berichtet, dass sie mehr als einmal tatsächlich körperlich aktiv sein können.
Und was waren das für Sportarten?
Walken, Fahrradfahren, Schwimmen, Joggen. Fußball spielen, insgesamt 11 Patienten.
Okay.
Also, was ist das denn hier? Warte mal, das muss ich mal noch gucken.
Calisthenics.
Was ist denn Calisthenics?
Also, letztendlich Übung mit dem Körpergewicht. Also, wo du mit deinem eigenen Körpergewicht deinen Rumpf, deine Muskulatur trainierst.
Ja.
Und das ist teilweise sehr, sehr anstrengend. Vielleicht kennst du das Bild, wo sich Leute wie eine Fahne an eine Stange hängen. Das heißt, sie halten sich nur mit ihren Armen fest. Und das kommt so aus diesem Bereich heraus.
Okay.
Also, du brauchst ein unheimlich gutes Körpergefühl, unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Training, hohe Beanspruchung für den Körper.
Mein Gott, das waren insgesamt 4 Patienten. Guck mal, aber schade ist dabei, dass man nicht weiß, wie alt die waren. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Das ist
wahrscheinlich eher seltener der 65-Jährige, sondern dann doch eher der knapp über 18-Jährige.
Oder?
Aber das stimmt, das ist sicherlich eine Schwäche und die 6-Jährigen machen das wahrscheinlich auch noch nicht.
Nee, genau. Dann haben wir noch Golf, dann haben wir Badminton,
Angeln.
Basketball haben wir noch dabei, Bowling. Und dann gibt es noch Sachen, Exercise not on list. Das gibt es auch Sachen, die nicht irgendwie dabei gelistet gewesen.
Und das sind relativ viele, ne? 33.
Ja, ne?
Okay.
Einfach mal, ne?
Was kam denn raus?
Warte mal, ich guck mal drauf. Also, die haben insgesamt 866 dokumentierte Aktivitäten berichtet. Die meisten Gucken wir mal, ob die irgendwelche Blutungsepisoden hatten. Gucken wir mal hier auf die nächste Tabelle. Schauen wir mal hier. Warte mal. Muss man gerade mal schauen, wie viel tatsächlich Serious Events haben wir hier insgesamt von den 129. Aber interessant ist, dass sie die wieder dazugepackt haben. Und ich muss dir sagen, das ist statistisch nicht korrekt. Nein. 100 haben ja eigentlich nur teilgenommen. Aber in die Statistik nehmen sie jetzt rein, dass es hier Serious Events, also die wirklich zu berichten sind, das heißt, die darunter auch tatsächlich auch geblutet haben, 12 Patienten, warte mal, wie viele waren es? 12 Stück. Ja, und die haben sie wieder dazugepackt zu den 129, sodass man da sagen muss, das ist, glaube ich, statistisch nicht gut ausgewertet worden.
Nein, zumal du auch davon ausgehen musst, dass die unter Zweijährigen sicherlich nicht diese Sportarten ausgeübt haben.
Das musst du einfach mal sagen, ne?
Und ja.
Also ich muss dir sagen, das sieht auf den ersten Blick, und ich glaube, dass das auch so ist, dass die meisten Patienten unter dem Imizizumab hervorragend gut auch ihre sportlichen Aktivitäten auch durchführen können. Aber wenn du dir hier anschaust, dass du hier Patienten hast, die darunter tatsächlich auch irgendwie geblutet haben, muss man sich der Statistik, muss man so ein bisschen schauen, dass es da nicht ganz sauber statistisch ausgewertet ist. Das täuscht dann immer, weißt du, dann haben die 29 Patienten rausgenommen und die über 6-Jährigen werden ja auch keine schweren Aktivitäten durchführen. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass es eigentlich sich um die Patienten handelt, die, ja, ich sag mal, ab 16, 17 wirklich sportlich gut aktiv dabei sind, die Mitte 20, 30-Jährigen. Und das kommt tatsächlich bei diesem Poster nicht gut heraus, muss ich sagen. Das sieht auf den ersten Blick super aus, aber wenn man dann ins Detail und dann für unsere Patienten eine klare Aussage bringen möchte, ist mir das zu wenig. Es wird spannend sein, ob sie das tatsächlich mal publizieren werden, ob das dann en Detail mehr aufgedröselt wird. Das bleibt spannend zu gucken. Aber letzten Endes muss man sagen, ist es so auf den ersten Blick von der Auswertung nicht gut, muss man sagen.
Ja, da stimme ich dir zu. Und ich tue mich mit so etwas immer ein bisschen schwer, weil Statistiken eben Statistiken sind und wir wissen nicht, wie es individuell ist. Macht es für so eine Fragestellung, wo wir ganz viele Sportarten haben, nicht Sinn, dass wir dann tatsächlich uns Einzelfälle anschauen und wir sagen, okay, da ist ein Patient, der hat gesunde Gelenke und der macht einen Hochleistungssport, der vielleicht auch ein Risikosport ist. Nehmen wir mal an, irgendwie Tennis zum Beispiel, wo schnell Richtungswechsel sind unter Imizizumab und hat keine Blutung. Das würde uns doch sicherlich weiterhelfen. Oder eher weiterhelfen als so eine Statistik.
Ja, und weil die ja auch unterschiedliche Sportarten genommen haben. Ja. Du musst dir vorstellen, sie haben ganz viele Sportarten zusammengepackt und letzten Endes sind sie nicht auf bestimmte Aktivitäten eingegangen. Ja. Du weißt letzten Endes nicht, wo findet, welcher Boden liegt dem zugrunde, wie aktiv sind die Patienten vorher gewesen. Und ich glaube, das macht so eine Statistik dann nicht, ist dann halt nicht gut für unsere Patienten zu übertragen, muss ich sagen. Ja. Ich finde diese Idee wirklich gut, dass wir uns einzelne Patienten mal anschauen sollten. Und da wäre es doch mal ganz gut, wenn wir gucken könnten, was macht die Muskelkraft, wie sieht die Bewegungssituation aus, welche Druckspitzen haben unsere Patienten tatsächlich, wenn sie auf so einem, ich sag mal, Tennisbelag dann wirklich draufkommen. Ja. Und was passiert, wenn sie mal einem Ball hinterher rennen müssen und bestimmte Ausweichbewegungen machen müssen und wirklich auch dann schauen müssen, was passiert mit der Muskulatur am Ende des Tages.
Ne? Und ich glaube, das wird uns wahrscheinlich sehr viel weiterhelfen. Trotzdem ist es wichtig, so etwas zu haben, weil das brauchen wir in der Argumentation, ob überhaupt Sport gemacht werden soll oder nicht und ob das sicher ist, diesen Sport durchzuführen. Und das ist schon mal eine Grundlage.
Das ist eine Grundlage und da kann man sagen, Imizizumab ist eine gute Grundlage, dass man das auch wirklich damit auch einsetzen kann. Ne?
Es gibt aber, und das hast du auch mitgebracht, den Fall, dass Leute von Imizizumab wieder zurückwechseln.
Ja, gibt es nämlich auch. Da gibt es jetzt eine Firma, die sich dem Ganzen mal angenommen hat. Das hat die deswegen in ihrer Auswertung, weil sie natürlich auch Patienten, jede Firma registriert ja ihre Patienten auf einem Standardfaktor 8 oder auf einem langwirksamen Faktor 8. Ne? Und sie bekommen ja auch mit, wenn die Patienten gewechselt haben auf Imizizumab. Und Sie bekommen natürlich auch mit, wenn die Patienten wieder von dem Imidazolam-Präparat wieder zurück zu ihrem ursprünglichen Präparat zurückkehren. Weil das hat diese Firma mal tatsächlich mal nachgeschaut und geguckt. Das ist jetzt zwar nur eine Firma, das ist richtig, aber geplant ist es mal zu schauen, wie das auch bei anderen Firmen ist. Geh mal mit dir rein jetzt ganz im Detail in auf dieses Poster. Es sind insgesamt 205 Patienten, die auf einem Standardfaktor 8 oder aber auch auf einem langwirksamen Faktor 8 Präparat eingestellt sind. Davon sind es 26 Patienten, die zurückgeswitcht sind, die Imidazolam genommen haben, und diese 26 Patienten haben die sich nochmal im Detail nochmal angeschaut, und diese 26 Patienten sind zurückgeswitcht auf ein Standardpräparat, nämlich 9, und auf ein Langzeit wieder 17 Patienten.
Und war das eine prospektive oder eine retrospektive Studie?
Ich muss mal gerade schauen.
Geht nicht so richtig raus hervor, ne?
Nee.
Das heißt, ist die Frage, ob die im Nachhinein auf diese 205 geschaut haben, weil sie gesehen haben, dass was oder dass jemand zurückgewechselt hat und sich so diese Gruppe zusammengestellt haben, oder ob die das tatsächlich prospektiv verfolgt haben.
Ja. Ich vermute ganz ehrlich, dass es retrospektiv erfolgt ist, weil wenn jemand es nicht reinschreibt, ist oft die Erfahrung,
wenn die Gruppe nachträglich zusammengestellt.
Ja, genau, dann wird die Gruppe meistens zusammengestellt, weißt du, und dann, wenn es prospektiv, weißt du ja, hat es ja einen höheren Wert, weil man dann auch ganz viele Detailsachen nochmal sich nochmal anders anschaut. Ja. Also ich glaube, dass das im Nachhinein sich angeschaut worden ist. Und da gucken wir mal rein. Das sind diese 9 Patienten, die zurückgegangen sind und die... So, jetzt gucken wir uns mal die 9 Patienten an. Im Alter waren die 37 Jahre alt, auf einen Standardfaktor 8, und die anderen 17 waren auch ungefähr 33 Jahre alt. Das heißt, diese Patienten, davon ist auszugehen, möglicherweise, dass sie schon ein vorgeschädigtes Gelenk hatten mit 33. Das könnte möglicherweise gut möglich sein. Wir wissen es aber nicht genau, weil es hier auch nicht, tatsächlich auch nicht drin steht, ob sie tatsächlich irgendwelche vorgeschädigten Gelenke hatten oder nicht. Ich gucke nochmal drauf. Nee, steht nicht drin. Das heißt, es gibt kein Messinstrument, wo man sich die Gelenke angeschaut hat, weißt du? Das heißt, man hat nur das Alter, hat sich angeschaut, schwere Patienten, es waren durchaus mehr schwere Patienten, es waren insgesamt nur 6 mit einer mittelschweren Hämophilie, aber was zu sehen ist, sie haben sich die Annual Bleeding Rate, das heißt die Blutungsrate im Jahr angeschaut, und die Gruppe, die also sind die ungefähr gleich mit dem Standardfaktor 8 und dem Langzeitfaktor 8, da siehst du es auch, die waren halt unter Imidazolam-Therapie, hatten sie im Durchschnitt zwischen 1 und 2 Blutungen, und als sie wieder zurückgegangen sind auf ihr Standardfaktor 8 und Langzeitfaktor 8, hatten sie 0 Blutungen.
Du kennst das ja sicherlich auch aus deiner Sprechstunde, ne? Du hast ja auch den einen oder anderen, der mit dem Allheilbringer Imidazolam nicht ganz zufrieden ist.
War das ja auch so, weißt du, die sind ja drauf angesprungen, weil sie es auch leid waren, jeden zweiten Tag mit Faktor 8 zu spritzen oder jeden dritten Tag, muss ich dir sagen. Die waren es auch leid und haben gedacht, Mensch, das ist die Revolution, das ist für mich das Präparat schlechthin, ich gebe mir das subkutan und die Welt ist in Ordnung. Und das glaube ich bei vielen Patienten, dass das auch der Fall ist. Aber es gibt den einen oder anderen, da habe ich tatsächlich 2 bei mir, die mir jetzt gerade auch einfallen, die du auch in der Sprechstunde tatsächlich auch gesehen hast, die tatsächlich auch das Alter auch dementsprechend ist, weißt du, das passt genau.
Ja.
Und die tatsächlich wieder zurückgewechselt haben auf das normale Faktor 8 Präparat oder Langzeitpräparat. Ne?
Ja, und auch hier war es wieder eine individuelle Entscheidung. Und es liest sich aus solchen Statistiken oder Studien nicht heraus, warum die Patienten tatsächlich zurückgewechselt sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arzt gesagt hat, sie haben jetzt einmal im Jahr geblutet, wir müssen zurück.
Und genau das ist der Punkt.
Es muss einen anderen Grund
gegeben haben. Weißt du, du siehst da zwischen 1 und 2 Blutungen, das glaube ich, wird nicht der Grund gewesen sein. Das heißt, es muss noch etwas eine Rolle gespielt haben, Schmerzen oder aber auch doch eine schwerere Blutung, die hier nicht dokumentiert ist, weißt du? Und das geht tatsächlich aus diesem Poster nicht heraus, aber gut, das ist so.
Wechseln wir mal komplett das Thema. Es gibt eine Arbeit aus Deutschland zu Smart Medication.
Genau, und die haben sich auch dem Thema Imicizumab gewandt. Ja. Ich war gerade so in dem Imicizumab-Flow gerade drin, aber ich kann dir das mal zeigen. Das waren mehrere Zentren, die mitgemacht haben. Einmal aus ganz Deutschland verteilt, die tatsächlich auch das Smart Medication Dokumentationstagebuch auch durchführen. Insgesamt waren es Patienten mit Hämophilie, 119 Patienten, die nicht ordentlich dokumentiert haben, waren 31. Und am Ende des Tages sind von diesen, das ist immer sehr spannend, von diesen 119 sind dann 44 übrig geblieben, die man hat auswerten können. Es ist immer sehr spannend, wie man so einen Titel dann
interpretieren muss. Ne, ja.
Genau, so ist es halt. Ne? Jetzt guckt man sich das mal an. Die Prophylaxe, auch da haben sie sich das angeguckt, was ist im Jahr, wie viele Blutungen waren im Jahr. Die haben sich die allgemeine Blutungsrate angeguckt und die Gelenkblutung mal angeschaut. Ne? Und bevor die auf Imicizumab umgestellt worden sind, hatten die insgesamt 3 Blutungen und nach dem sie Imicizumab genommen haben, waren es dann nur noch 1,2 Blutungen. Und die Gelenkblutungen waren vor der Umstellung 2 Blutungen, Gelenkblutung, und nach der Umstellung 0,4. Und dann haben sie sich das Ganze nochmal angeguckt, wie weit sind sie letzten Endes blutungsfrei gewesen, waren es eben 91%. Sieht natürlich wunderbar aus, 91% ohne Blutung, und vor dem Switch waren es eben 64%. Ne? Aber letzten Endes muss man sagen, ist das runtergebrochen auf die Blutungsrate deutlich besser zu sehen, dass wir halt vor dem Switch 2 Gelenkblutung hatten und nach dem Switch 0,4 Blutung hatten. Das heißt, wir waren tatsächlich nicht ganz blutungsfrei. Das gibt ja auch die 91% ja auch wieder. Das heißt, ich denke, dass das wirklich ganz reelle Daten sind, dass das hier auch genauso, wie wir das bei den anderen Postern gesehen haben, individuell zu sehen ist. Ne? Manche profitieren davon und es gibt eine kleine Rate, die davon eben nicht profitiert. Und die gilt es wahrscheinlich für uns rauszubekommen.
Okay, zum Abschluss nochmal ein kompletter Themenwechsel.
Ja, das war ganz
spannend. Das finde ich persönlich ja extrem spannend, weil ich das auch mal sehr faszinierend finde, wie Technik uns dann tatsächlich weiterhelfen kann oder vielleicht in Zukunft könnte.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja sehr, letzten Endes bin ich drauf gekommen, weil ich dachte, Mensch, was ist denn Artificial Intelligence, muss man sagen, und dachte so, und da ging es um Ultraschall. Und was kann uns tatsächlich künstliche Intelligenz tatsächlich mitbringen und wie kann sie uns in dem Fall tatsächlich weiterbringen und auch was unterstützen. Und da hat man mal geguckt und geschaut, kann man einen Ultraschall von Nichtärzten, also nicht ausgebildeten Ärzten, durchführen lassen, ihnen aber die Technik beibringen. Das hat man ihnen per Video beigebracht und gesagt, so hältst du den Schallkopf
auf. Das heißt, sie haben sich im Internet ein Video angeschaut und haben das nachgemacht.
Haben es nachgemacht, genau. Mhm. Also ganz, ganz stumpf nachgemacht, haben das, haben den Schallkopf drauf gesetzt. Dieses Bild ist dann an die künstliche Intelligenz, dieses Computerprogramm geschickt worden. Und diese Auswertung ist dann an den Behandler weitergeschickt worden. Und mit dem Ergebnis, ist da was oder ist da nichts? Das finde ich schon ziemlich.
Von der Idee her sensationell. Oder? Das wurde überprüft dann auch tatsächlich von Leuten, die wirklich Ultraschall können.
Genau.
Und das hat man verglichen.
Genau, das hat man damit verglichen. Guck mal. Das ist ziemlich, wenn Leute das nochmal überprüft haben, mit 59% und mit der künstlichen Intelligenz 61%. Also ich finde das.
Also für den Anfang natürlich sensationell, weil es für die Zukunft halt extrem viel Potenzial bietet. Man zeigt dem Patienten, wie er einen transportablen Schallkopf auf sein Gelenk hält. Er muss es nicht selbst interpretieren und auch der Behandler muss es auch nicht selbst interpretieren, sondern er bekommt letztendlich den Hinweis, ob da jetzt eine Blutung vorliegt oder ob da eine Entzündung drin ist, über die künstliche Intelligenz vermittelt. Das ist, das hat viel Potenzial. Die 60% reichen natürlich auf keinen Fall heutzutage, ne? Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass da eine stetige Weiterentwicklung ist. Und man hätte vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ein Auto mal selbst fahren kann.
Oder?
Und statistisch gesehen ist es anscheinend sogar sicherer, als wenn ein Mensch dahinter sitzt. Und ich glaube, da wird es auch hingehen.
Und erinnerst du dich, da kommt mir gerade noch ein Grundgedanke, erinnerst du dich in unserem muskelskeletalen, in unserer Gruppe, da gab es mal die Idee, alte Röntgenbilder rauszukramen und alte MRT-Bilder rauszukramen und die genauso einer künstlichen Intelligenz
zu zeigen. Genau, mit der Frage, ob da jetzt eine Osteoporose ist, wie weit ein Gelenkschaden fortgeschritten ist.
Und frühzeitig zu gucken, ob wir das tatsächlich nicht nochmal angehen müssten und sollten, um vielleicht jetzt mit der Fragestellung, wenn wir dann frühzeitige Schäden sehen können im Röntgenbild oder MRT, die dann besser auch interpretieren können. Ja. Das wäre doch mal...
Wahrscheinlich geht es schneller, als wir uns vorstellen können. Ja. Gerade so ein Ultraschallbild oder ein Röntgenbild bietet sich ja an. Das sind ja einfach nur Punkte, die gemessen werden und ausgewertet werden müssen. Ja. Wow, klang spannend. Ja. Viele neue Impulse.
Ja.
Du bist, wie ich sehe, aber gesund zurückgekehrt aus Montreal.
Ja, ja.
Du hustest auch nicht mehr.
Nein. Nee, aber ich muss dir sagen, es war doch, weißt du, 4-5 Tage und dann wieder zurück und wieder ganz normal in den Alltag zurück. Das erfordert immer wieder neue Kräfte. Aber alles gut und ich glaube, die Ergebnisse, die ich mitgebracht habe, waren ganz spannend.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.